Also schon in diesen Jahren beginnt so eine tiefe innere Leere, von der sie später in Briefen schreibt. Und ich würde jetzt einmal zitieren. In meiner Seele fühle ich nur diese schreckliche Leere. Das Gefühl, dass Gott mich nicht will, dass Gott nicht Gott ist, dass Gott gar nicht existiert.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauensachen. Wir wollen diese Folge mit einem Zitat beginnen. Die schlimmste Krankheit ist nicht Lepra oder Tuberkulose. Die schlimmste Krankheit ist, von allen verlassen und ungeliebt zu sein. Und vielleicht ist das der Schlüssel zu allem, was unsere heutige Frau getan hat. Heute geht es um Mutter Teresa oder besser gesagt, die Frau, die hinter diesem großen Namen steht. Und bei mir im Studio steht Sarah.
Hi Esther, da bin ich wieder.
Hi Sarah. Also ich muss ganz ehrlich zu dir sein, wenn ich Mutter Teresa höre, habe ich das Bild von einer kleinen Frau im Kopf. Sie trägt ein weißes Gewand und ist umringt von vielen Menschen. Aber wenn ich mich frage, wer sie eigentlich war, merke ich weiß fast nichts, nur dass sie heilig sein sollte.
Keine Sorge, das geht vielen Menschen so und auch ich wusste nicht so viel mehr als du, bevor ich angefangen habe zu recherchieren. Aber dafür sind wir jetzt hier. Und als ich während meiner Recherche mit einer Freundin von mir gesprochen habe, meinten wir auch beide, dass sie eine Person sein konnte, die vor Hunderten von Jahren gelebt hat. Dabei ist sie gerade mal 1997 verstorben. Aber vielleicht haben wir jetzt halt auch einfach mal exposed, dass wir richtige Nieten in Geschichte sind.
Oh wow, dass sie 1997 erst verstorben ist, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte tatsächlich auch eher erwartet, dass sie vor viel längerer Zeit gelebt hat.
Ja, viele kennen Mutter Teresa eben als das Symbol, wofür sie auch eigentlich heute immer noch steht und halt nicht die Person, die sie eigentlich war. Aber so ist es ja auch mit vielen von den Frauen, über die wir hier gemeinsam sprechen. Vielleicht ist es heute deshalb auch weniger eine Folge über eine Heilige, sondern halt über eine Frau, die ihr Leben lang versucht hat, sich und ihrem Glauben treu zu bleiben, auch als sie innerlich mit sich zu kämpfen hatte. Das finden wir aber auch noch später heraus, also da kann ich dir später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, weil ich will jetzt nichts vorwegnehmen.
Ich bin also gespannt.
Lass uns doch einfach am Anfang ihrer Geschichte starten.
Ja, sehr gerne. Wo kommt Mutter Teresa denn her?
Also Teresa oder Mutter Teresa, wie wir sie halt kennen, ist natürlich nicht ihr richtiger Name. Dazu kommen wir aber später noch. Geboren ist sie als, und jetzt halte ich fest, ich packe nämlich meine albanischen Skills raus, Anjese Gonje Bojagiu und ist am 26. August 1910 im heutigen Skopje, also der Hauptstadt von Nordmazedonien, geboren. Mein Papa kommt auch aus Mazedonien und ich habe ihn mal gefragt, was ihr Name bedeutet. Er meint, Gonje bedeutet Knospe und Bojagiu heißt Maler.
Oh, okay, das ist eine schöne Bedeutung, so ein Knospenmaler. Wie ging's denn ihr und ihrer Familie damals?
Also Anjese ist unter relativ sicheren Umständen eigentlich aufgewachsen. Ihre Familie war wohlhabend, denn ihr Vater war ein angesehener Kaufmann, der in Skopje gesellschaftlich ziemlich gut vernetzt war. Gleichzeitig war das Elternhaus aber auch streng katholisch geprägt und auch die ganze Familie war streng religiös. Der Glaube war also für sie schon seit Anfang ihrer Kindheit Mittelpunkt des Alltags. Also ihre Eltern stammen ursprünglich aus Shkodra, einer Stadt, die als Zentrum des albanischen Katholizismus gilt. Diese religiösen Verwurzelungen, sag ich mal, brachten sie mit nach Skopje. Auch wenn die Stadt politisch und kulturell ständig im Umbruch und im Wandel war. Denn Skopje selbst wechselt in dieser Zeit ziemlich oft die Herrschaft. Erst war es osmanisch, dann serbisch, später jugoslawisch und heute, wie ich schon meinte, eben mazedonisch.
Okay, da muss ich einmal nachfragen und vielleicht fragen sich das einige unserer ZuhörerInnen ja auch. Warum genau hat die Herrschaft in Skopje so oft gewechselt?
Da musste ich mich auf jeden Fall auch noch deutlich reinlesen, weil so genau habe ich das jetzt auch nicht durchblicken können. Und ich hoffe, ich erkläre es jetzt ein bisschen verständlich. Also bis ins frühe 20. Jahrhundert stand Skopje unter osmanischer Herrschaft, war also Teil des Osmanischen Reiches. Nach dem Zerfall von diesem Reich wurde Skopje 1912, 1913 rum im Zuge der Balkankriege serbisch. Und nach dem Zerfall von Jugoslawien wurde es 1991 die Hauptstadt des unabhängigen Staates, der heute eben Nordmazedonien heißt.
Okay, und warum genau Nordmazedonien? Gibt es auch ein Südmazedonien theoretisch?
Ja, also theoretisch gibt es zwei Mazedonien. Also es gibt einmal das heutige Land Nordmazedonien und es gibt eben die altgriechische Region Makedonien, über die wir beide ja beispielsweise auch in unserer Folge zu Kleopatra gesprochen haben.
Das stimmt, da erinnere ich mich
ja
dran.
Griechenland und Nordmazedonien hatten beide einen Anspruch auf das Erbe vom antiken Königreich Makedoniens, das Alexander dem Großen gehörte. Und es kam eben zum Streit. Griechenland hat dem damaligen Mazedonien, den Eintritt in die EU und NATO blockiert, weil sie halt Sorge hatte, dass Mazedonien auf die Region Makedonien Anspruch nehmen wollte. Das ist ein bisschen verwirrend mit dem Matze und Macke.
Das stimmt.
Und erst 2019, also wirklich erst vor ein paar Jahren, haben beide Länder ein Abkommen unterschrieben, wonach Mazedonien als Kompromiss den Namen Republik von Nordmazedonien annahm. Und Griechenland hat die Blockade für die Mitgliedschaft in die EU und NATO aufgehoben. Seit 21 sind sie, also Nordmazedonien, dann auch offizielles Mitglied der NATO, aber noch keins der EU. Da wurde 2022 der Antrag für den EU-Eintritt gestellt, aber noch nicht bestätigt. Das dauert immer so ein bisschen, bis das Ganze durch ist. Und dieser Nord-Zusatz zu Mazedonien soll halt wohl einfach nur geografisch deutlich machen, dass sich das Land nördlich von der Region Makedonien befindet.
Okay, ja, danke schön, dass du es nochmal so ausführlich erklärt hast. Wenn man das jetzt alles hört, wie war das für Theresas Familie, in so einem wechselhaften Umfeld aufzuwachsen?
Also für die Familie hat das auf jeden Fall bedeutet, in einer Umgebung zu leben, in der Identität und Zugehörigkeit nie ganz selbstverständlich waren.
Wer war denn eigentlich Teil der Familie? Hatte Theresa oder auch Agnese, wie sie damals ja noch hieß, eigentlich Geschwister oder waren das nur sie und ihre Eltern?
Ja, sie hatte tatsächlich zwei ältere Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Und gemeinsam mit ihrer Schwester besuchte sie eine katholische Mädchenschule. Aber als Agnese gerade mal 8 Jahre alt war, starb ihr Vater plötzlich.
Oh nein, okay, weiß man, woran er verstorben ist?
Ja, tatsächlich nicht so ganz genau, aber weil er selbst sehr jung und eigentlich auch sehr gesund war, geht man wahrscheinlich von einem plötzlichen Herzinfarkt oder Schlaganfall aus.
Oh nein, okay. Das war für die Familie wahrscheinlich total schwierig, oder?
Für die Familie hat das nicht nur einen emotionalen Verlust bedeutet, sondern halt auch einfach einen tiefen Einschnitt im Alltag, weil von diesem Moment an prägte alles, was in diesem Leben der Kinder passiert ist, vor allem die Mutter. Sie war streng und ziemlich klar in ihren Werten und hat sich nach dem Tod des Vaters noch mehr dem Glauben gewidmet, also dem katholischen Glauben. Und dazu gehörten dann halt auch beispielsweise auch regelmäßige Gebete. Und dann gab es auch noch einen neuen kroatischen Priester, der damals Pfarrer in Skopje war, der Theresa wohl auch ziemlich beeindruckt haben soll, weil seine Art zu sprechen und zu glauben, das hinterließ wohl einen bleibenden Eindruck bei ihr. Und sie hat wohl dadurch auch aus eigenem Interesse schon früh angefangen, Berichte von jugoslawischen Jesuiten zu lesen, die in der für sie fernen Welt unterwegs waren, und hat wohl da angefangen zu träumen, wie ihr Leben außerhalb der Grenzen von ihrer Heimat halt in Skopje sein könnten.
Okay, das klingt spannend, aber vielleicht erklärst du nochmal für alle, wer die Jesuiten genau sind.
Also die Jesuiten, offiziell Gesellschaft Jesu genannt, sind ein katholischer Männerorden. Sie kümmern sich viel um Bildung, Glaubensvermittlung und soziale Projekte. Und bekannt sind sie dafür, dass sie sehr flexibel, gut ausgebildet und dem Papst gegenüber besonders gehorsam und auch besonders loyal sein sollen. Man könnte also fast sagen, sie gehen dahin, wo halt die Kirche und Gesellschaft gerade gebraucht werden.
Ja, top, danke für die Erklärung. Ich merke schon, die Geschichte von Mutter Theresa braucht einiges an Zusatzwissen. Wie sah das Leben der Familie denn sonst so aus?
Also Agnese's Mutter war Nächstenliebe besonders wichtig. Und die hat sie auch so ausgelebt, wie sie konnte. Fremde und Bedürftige wurden aufgenommen, geteilt wurde das, was da war. Dass Agnese dieses Verhalten gesehen hat und sich das bei ihr eingeprägt hat, sieht man im weiteren Verlauf ihres Lebens deutlich. Für sie, also für Agnese, hat sich ihr Glauben ganz früh mit einem praktischen Verständnis von Verantwortung für andere verbunden. Und diese konsequente Erziehung soll wohl auch eine feste Überzeugung in ihr geformt haben, nämlich dass Liebe nichts Abstraktes sein sollte, sondern etwas, das man tut, auch wenn es vielleicht manchmal schwer ist.
Und inwiefern hat sie ihren Glauben dann damit selbst weiter ausgelebt?
Also 4 Jahre nach ihrem Tod von ihrem Vater, als sie gerade mal 12 Jahre alt war, hat sie sich dazu entschieden, ihr Leben als Nonne zu verbringen. Und hat mit 18, also nochmal 6 Jahre später, darum gebeten, ins Noviziat der Loreto-Schwestern aufgenommen zu werden. Das sind Schulschwestern in Irland, die sich an katholischen Schulen um die Ausbildung und Erziehung von Jugendlichen kümmern. Und das Noviziat ist die Zeit der Ausbildung und Vorbereitung auf das Ordensgelübde für jemanden, der oder die neu in eine christliche Ordensgemeinschaft eingetreten ist. Als Novizin, also als, sagen wir mal, Lehrerin, hat sie sich besonders in südasiatischen Ländern und eben auch Irland engagiert. Und im November 1928 ist Agnese dem Orden der englischen Fräulein beigetreten und nur ein paar Wochen später wurde sie nach Indien geschickt, um dort das Noviziat von Darjeeling zu beginnen.
Da war sie ja noch echt jung, da muss sie ja so 18 gewesen sein.
Genau, ja.
Ach krass, hat sie dann da auch den Namen Theresa angenommen?
Um ehrlich zu sein, ist das ziemlich schwer zu sagen, denn in all den Quellen, die ich gefunden und genutzt habe, gibt es verschiedene Infos dazu. Also so heißt es manchmal, dass sie den Namen Theresa angenommen hat, als sie den Loreto-Schwestern in Irland beigetreten ist. Andere sagen, sie hat den Namen erst erhalten, nachdem sie ihre Ausbildung dort in Irland abgeschlossen hat. Und wieder andere meinen, sie hätte den Namen erst bekommen, als sie in Kalkutta, also Indien, angekommen ist, als sie dort das Noviziat von Darjeeling begonnen hat.
Okay, das heißt, am Ende könnte uns wahrscheinlich nur Mutter Teresa selbst die Frage wirklich beantworten.
Ja, genau.
Konntest du denn herausfinden, warum sie sich für den Namen Teresa entschieden hat?
Ja, das lässt sich nämlich ziemlich gut nachvollziehen. Sie hat sich den Namen Teresa nach der heiligen Therese von Lisieux ausgesucht. Das war eine französische Ordensfrau aus dem 19. Jahrhundert, eine Karmelitin, die zu einem Orden gehört hat, der ursprünglich aus dem Karmelgebirge im Heiligen Land, also dem heutigen Israel, stammt. Was sie an ihr so fasziniert hat, war weniger das Spektakuläre. Also Therese hat kein großes Werk hinterlassen. Sie hat nicht irgendwie, weiß nicht, ganz groß Geschichte geschrieben. Sie war keine Missionarin, wie man sich das so vorstellen kann. Ihre Idee war der sogenannte kleine Weg, in Anführungszeichen. Also Gott nicht durch große Taten zu dienen, sondern eben durch kleine, alltägliche Akte der Liebe, konsequent und mit Hingabe. Und genau das passt halt erstaunlich gut zu dem, was Mutter Teresa später selbst gelebt hat und was sie halt auch durch ihre Kindheit erlebt hat. Also sie wollte nicht die Welt im Großen verändern, sondern für den einzelnen Menschen da sein, der gerade vor ihr stand. Und der Name Teresa war also weniger ein Vorbild im Sinne von so will ich werden, sondern eher ein inneres Programm, Liebe im Kleinen und Liebe die Kleinen.
Aber es ist auch ein schöner Ansatz, finde ich.
Mhm, finde ich auch.
Eine Sache finde ich jetzt echt spannend, und zwar ist Indien ja tatsächlich sehr so für den Hinduismus bekannt.
Mhm.
Und ich kann mir bisher noch gar nicht vorstellen, wie so das Leben in einem Kloster in Indien aussieht. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
Also von dem, was ich herausgefunden habe, war ihr Alltag bei den Schwestern in Kalkutta, also dort in Indien, sehr klar geregelt. Also es gab frühes Aufstehen, dann gab es ein Gebet, dann gab es Unterricht. Sie arbeitete dort auch als Lehrerin und später war sie sogar Schulleiterin an einer der Mädchenschulen. Und nach außen hin wirkte dieses Leben sehr stabil und sinnvoll, halt den Sinn, den sie verfolgt haben, Gott zu dienen.
Mhm.
Und sie bildet dort junge Frauen aus, sie ist anerkannt, sie erfüllt genau das, was man sich von einer Ordensfrau oder Nonne eben erwartet.
Okay, das hört sich nach einem Leben an, bei dem man sagen kann, sie ist angekommen, oder?
Eigentlich schon, aber innerlich fühlt es sich für sie immer weniger stimmig an. Also schon in diesen Jahren beginnt so eine tiefe innere Leere, von der sie später in Briefen schreibt. Und ich würde jetzt einmal zitieren. In meiner Seele fühle ich nur diese schreckliche Leere, das Gefühl, dass Gott mich nicht will, dass Gott nicht Gott ist, dass Gott gar nicht existiert. Heute würde man bei ihren Symptomen, die sie da damals hatte, wahrscheinlich von einer Erschöpfungsdepression sprechen.
Das klingt danach.
Mhm. Und das wird definiert als, also für alle, die das jetzt noch nicht kennen, wird das definiert als ein Zustand tiefer, anhaltender körperlicher und emotionaler Erschöpfung, der durch chronischen Stress und Überforderung entsteht und depressive Symptome wie beispielsweise Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit und Interessenverlust mit sich bringt. Und da damals die Psychologie erst noch ausgebaut wird und sich Teresa hauptsächlich Priestern anvertraut hat, um Trost zu bitten, wird es davon denen als in Anführungszeichen dunkle Nacht der Seele gedeutet und definiert.
Okay, und was bedeutet dann diese dunkle Nacht der Seele?
Also diese dunkle Nacht der Seele soll einen Zustand beschreiben, in dem ein Mensch seinen Glauben zwar äußerlich weiterlebt, innerlich aber nichts mehr spürt. Also genau das, was sie ja durchgemacht hat. Und das ist auch keine kurze Glaubenskrise. Das soll ein fundamentaler Zweifel sein und ein Zustand, der sich wirklich über Jahre hinziehen kann. Und wichtig ist halt hierbei auch zu sagen, so etwas ist in einer christlichen Mystik gar nicht mal einzigartig. Und andere Heilige haben auch von so einer dunklen Nacht der Seele berichtet. Menschen, die nach außen halt tiefgläubig wirken, sich innerlich aber wirklich radikal verlassen fühlen.
Ja, kann ich verstehen, dass es dann bei vielen Leuten so war, weil wenn damals die Psychologie auch noch gar nicht so ausgereift war, war es natürlich wahrscheinlich auch viel, viel schwieriger, Hilfe zu erhalten.
Mhm.
Wie hat denn Teresa mit ihrem Leben als Schwester und Gläubige weitergemacht, wenn in ihr diese Leere geherrscht hat?
Also je länger sie im Kloster lebt, desto stärker wächst in ihr der Gedanke, dass sie noch näher zu den Menschen am Rand gehen soll und dass das Leben hinter den Klostermauern dafür irgendwann nicht mehr ausreicht. Dafür wurde sie intensiver mit den Slums dort konfrontiert, die es direkt vor der Schule gab. So richtig aufmerksam auf die Probleme wurde sie dann in den 1930ern, 40er Jahren, als sie auf dem Weg zur Schule oder auch bei Ausflügen mit Schülerinnen diese Elendsviertel in Kalkutta sah. Dort hat sie Armut hautnah erlebt. Also es waren wirklich hungernde Kinder, kranke Menschen, die auf der Straße vor ihren Füßen gestorben sind.
Oh Gott.
Und besonders prägend waren diese Eindrücke ab etwa 1937, so wie ich das herausgefunden habe, als sie trotz ihres geordneten Lebens als Lehrerin und als Nonne immer wieder das Kloster verlassen hat, um direkt zu helfen. Also sie hat sich um Kranke gekümmert, sie hat Lebensmittel zu Familien in Not gebracht, sie hat bei der Pflege geholfen von Sterbenden und hat sich für Kinder eingesetzt, die auf der Straße gelebt haben. Und diese unmittelbare Begegnung mit dem Leid und der Armut der Menschen hat ihr Leben als Schwester geprägt und hat sie darin bestärkt, dass ihre Berufung tatsächlich ist, den Ärmsten zu dienen. Und der entscheidende Moment kam dann am 10. September 1946, und das kann man auch noch genau festhalten, weil sie das verschriftlich hat, auf einer Zugfahrt durch Kalkutta. Beim Anblick eines Kruzifixes, also von einem Kreuz, spürt Theresa plötzlich ihre Berufung. Sie soll den Armen helfen. Und in ihrem Tagebuch beschrieb sie dieses Erlebnis als eine mystische Begegnung mit Jesus, der sie mit den Worten »Mich dürstet« aufgefordert hat, ihm in den Ärmsten der Armen zu dienen. Theresa hat daraufhin im Orden der Schwestern um Erlaubnis gebeten, diese vorübergehend verlassen zu dürfen. Die Genehmigung dafür hat sie aber erst später, also 2 Jahre später, erhalten. In der Zwischenzeit wurde sie exklaustriert, das heißt, sie durfte das Kloster verlassen, blieb aber weiterhin Ordensfrau bzw. Nonne. Sie lebte weiterhin in Kalkutta, wo sie zunächst alleine gearbeitet hat, bis sich dann nach und nach einige ihrer früheren Schülerinnen angeschlossen haben.
Das ist ja auch spannend, dass das so lange gedauert hat, hätte ich gar nicht erwartet. Aber du hattest eben gesagt, dass mich dürstet 2 wichtige Worte für Theresa waren. Warum genau?
Also die Worte mich dürstet, die Jesus zu Mutter Theresa gesprochen haben soll, stammen eigentlich aus der Bibel und beziehen sich auf seinen Durst am Kreuz. Ah. Also so wie ich das herausgefunden habe, hatten diese Worte für sie aber eine ganz persönliche, tiefere Bedeutung. Sie hat es so verstanden, dass es nicht um Wasser gehen sollte, sondern um einen Durst nach Liebe, Mitgefühl und menschlicher Nähe. Und genau diese Not hat sie in den Slums von Kalkutta gesehen. Für Theresa waren diese Worte deshalb halt also so wichtig, weil sie ihr klargemacht haben, dass ihr Glauben nicht nur hinter Klostermauern gelebt werden sollte, sondern in der Tat eine konkrete, praktische Aufgabe gefordert hat. Und diese Worte haben sie von da an ständig begleitet. Also später hängen ihre Ordensschwestern in einem neu gegründeten Orden diese Worte an die Wand, damit jeder, der dort lebte, an diese Botschaft erinnert werden konnte und den Dienst an den Ärmsten nicht vergesst.
Das klingt auch total nach diesem im Kleinen helfen. Mhm. Also man kann ja nicht so einfach die ganze Welt retten, aber wenn man ein paar wenige Leute rettet, dann bringt denen das ja schon total viel. Und das ist ja genau das, worüber wir vorhin auch gesprochen haben.
Voll.
Wie genau ging es denn da in den Slums für Theresa weiter?
Also die Slums waren der Ort, in dem Theresa dann ihren weißen Sari mit den blauen Streifen angezogen hat, also das traditionell indische Kleidungsstück, mit welchem man sie auch von diesen ganzen bekannten Fotos kennt. Mhm. Aber mittlerweile hat Theresa auch in den Medien Aufmerksamkeit bekommen und dass sie ein Sari getragen hat, wurde von vielen kritisiert.
Und was war dabei das Problem?
Also das Problem war, dass viele Leute es merkwürdig fanden, dass eine europäische, vor allem weiße Ordensfrau einfach die Kleidung der armen Inderin angenommen hat. Also sie haben nicht so ganz verstanden, warum Theresa auf ihre teure Ordenskleidung verzichtet hat und stattdessen diesen, in Anführungszeichen, einfachen weißen Sari mit diesen blauen Streifen angezogen hat. Aber für Theresa selbst war es genau der richtige Weg. Sie wollte sich nicht abheben, sondern mitten unter den Armen leben, wie sie es von Anfang an gefühlt hatte und wie quasi ihre Bestimmung war. Der Sari war ein Zeichen der Nähe, der Bescheidenheit und des Einsseins mit den Menschen, denen sie helfen wollte.
Und ich persönlich würde sagen, deren Meinung zählt im Endeffekt ja auch viel mehr als die der Medien, weil das sind ja die, mit denen Theresa tagtäglich zu tun hatte.
Genau.
Wie sah denn ihre alltägliche Arbeit dann in den Slums aus?
Also Theresa hat angefangen, Menschen aus den Slums aufzusammeln, die, wenn man es so sagen kann, zum Sterben zurückgelassen wurde. Also sie hat sie gereinigt, sie hat sie geh- und verpflegt, sie hat mit ihnen gesprochen, einfach um ihnen ein Stück Würde zurückzugeben. Dabei wurde ein zentraler Gedanke von ihr besonders deutlich. Es geht nicht darum, wie viel wir tun, es geht darum, wie viel Liebe wir hineinlegen.
Okay, das heißt, so die ganze Welt zu retten, hatte sie sich auch gar nicht als unrealistisch hohes Ziel gesetzt oder so?
Nee, überhaupt nicht. Also genauso wie ihre Inspiration ging es halt wirklich nicht darum, große Strukturen zu verändern, sondern halt eben den Einzelnen zu helfen. Und ihr wurde klar, dass sie ihnen einen Ort geben musste, an dem sie mit dieser Würde, die sie ihnen geben wollte, sterben konnten. Und deshalb hat sie 1952 das erste Sterbehaus, das, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Nirmal Hriday, also auf Deutsch etwa reines Herz, in Kalkutta eröffnet hat. Sie nannte es ihre erste und größte Liebe. Dort konnten sterbende Menschen medizinische Grundversorgung, Wärme, ein Bett und vor allem menschliche Nähe bekommen. Das war übrigens 2 Jahre, nachdem sie ihren eigenen Orden gegründet hat und 1 Jahr, nachdem sie offiziell die indische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Bengali konnte sie zu dem Zeitpunkt schon fließend sprechen, was die Arbeit natürlich viel leichter gemacht hat.
Das kann ich mir gut vorstellen. Sprachen können baut ja auch echt Barrieren in anderen Ländern ab. Richtig beeindruckend, dass sie das dann auch noch zusätzlich zu ihrer Arbeit, die sie verrichtet hat, gelernt hat. Und ich finde es auch echt schön, dass sie die Menschen ja nicht nur im Leben begleitet, sondern auch bis in den Tod hinein. Also, dass sie da wirklich niemanden alleine lassen möchte.
Und weiter ging es dann auch noch damit, dass sie weitere Sterbehäuser gegründet hat, in denen dieselbe Philosophie galt. Also möglichst viel Liebe, Mitgefühl und Nähe in den letzten Tagen des Lebens. Vollkommen unabhängig von Herkunft, Religion oder Gesundheit. Diese Häuser wurden zum zentralen Ausdruck ihrer Arbeit in den Slums und zeigten ihren Grundgedanken. Sterben muss nicht einsam oder menschenunwürdig sein.
Das Thema Tod ist bei ihr im Alltag dann ja schon echt präsent, oder?
Ja, also der Tod war in Theresas Leben immer schon nah. Also sie musste sich ja schon früh von ihrem Vater verabschieden. Mit 18 musste sie dann auch Abschied von ihrer Mutter nehmen, als sie dann ja nach Irland zu der Schwesternschaft gegangen ist, mit dem Wissen, dass sie ihre Mutter vielleicht nie wiedersehen wird. Und in den Slums begegnete ihr der Tod nun halt wirklich jeden Tag und oft unter extremen Bedingungen. Sie sagt oft, und hier zitiere ich auch nochmal, ich kann viele nicht heilen, aber ich kann ihnen helfen, nicht alleine zu sterben.
Das klingt wirklich hart.
Es war auch hart. Und noch ein anderes, also ich hau jetzt hier wirklich Zitat nach Zitat raus, aber ein weiteres bekanntes Zitat aus dieser Zeit lautet, er lebte wie ein Tier, aber er starb wie ein Engel. Und diese Worte zeigen, wie schwer es war, aber auch wie wichtig Theresa das Sterben in Würde fand. Und genau hier begann später aber auch die Kritik an ihr. Manche hielten ihre Arbeit für unzureichend oder halt auch einfach zu simpel.
Wie kann ich das verstehen? Wollten Sie, dass Theresa doch die ganze Welt rettet? Oder wie kann man sich diese Kritik vorstellen?
Also vor allem wurde die mangelnde medizinische Versorgung kritisiert und die wurde als zu simpel betitelt. Also in den Sterbehäusern wurde wohl oft darauf verzichtet, moderne medizinische Standards anzuwenden. Also es fehlten zum Beispiel ausgebildete Ärzte und Ärztinnen. Es gibt Gerüchte, dass Theresa PatientInnen keine Schmerzmittel gegeben haben soll. Sie sollen nämlich gesagt haben, dass durch das Leid, das die Menschen dadurch spüren, eine besondere Nähe zu Jesus Christus eingetreten sein soll.
Ja gut, die Kritik verstehe ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Methode ist. Ich finde, wenn man die Würde der Schwerstkranken wirklich bewahren möchte, was sie ja eigentlich wollte, dann sollte man ihnen schon eher selbst die Entscheidung überlassen.
Also es klingt schon, wenn natürlich die Kritik stimmt, wir waren nicht da, wir können es nicht bezeugen, aber klingt das ja schon sehr doppelmoralisch.
Ja, absolut. Und was wird sonst kritisiert?
Die Hygiene und Lebensbedingungen wurden in den Sterbehäusern kritisiert. Also Kritiker wie Robin Fox oder Dave Hunt haben angeführt, dass PatientInnen oft auf primitiven Feldbetten in großer Zahl und auf engstem Raum untergebracht waren, dass die Ernährung schlecht gewesen sein soll, es dreckig gewesen sein soll, obwohl es eigentlich ausreichend Geld und Versorgungsspenden gegeben hätte, um den Menschen dort eben zu helfen. Und teilweise sollen auch vorhandene neuwertige Matratzen auf Anordnung von Theresa entfernt worden sein, um die Schlichtheit eines Klosters zu wahren.
Oh, okay. Ja, das passt ja ganz gut zu den fehlenden Medikamenten.
Genau.
Und woher hat Theresa die Spenden bekommen?
Also Theresa hat die Spenden wohl aus vielen verschiedenen Quellen erhalten. Also von Einzelpersonen, aus Kirchenkreisen, von Wohltätigkeitsorganisationen, sogar aus dem Ausland. Die Menschen schickten Geld, Kleidung, Lebensmittel oder medizinische Materialien. Teilweise kamen die Spenden auch direkt an ihre Gemeinschaften in Kalkutta, manchmal aber auch über die Zentrale ihres Ordens, damit sie gezielt eingesetzt werden konnten. Theresa reiste auch nach England, um Spenden und Unterstützung zu sammeln. Da war sie beispielsweise 1968 in London, um Hilfe für indische Kinder zu bekommen. Also halt Nahrung, Kleidung, Bildung, alles, was sie dringend brauchten. 2 Jahre später, bei einem weiteren Besuch, sah sie mitten in London Obdachlose und hat erlebt, wie Drogenabhängige am Covent Garden vor ihren Augen nach einer Überdosis gestorben sind. Das hat sie tief getroffen natürlich. Also sowas kann ich mir nur vorstellen, dass das einen bleibenden Eindruck bei einem hinterlässt.
Ja, absolut.
Und sie hat daraufhin ihre eigenen MitarbeiterInnen, also nicht nur in Kalkutta, sondern auch in ihren Gemeinden vor Ort, Gutes zu tun. und den Blick auf die Not um sie herum zu richten. Also nicht nur die Not in Kalkutta, sondern halt, was auch vor ihren Augen passiert.
Oh, okay.
Und dann gab es nochmal einen Moment, als sie in England waren, nämlich 1988. Da hat sie Margaret Thatcher getroffen. Sie wollte nämlich die Premierministerin um ein Haus für Obdachlose bitten. Ein klares Zeichen dafür, dass ihr Fokus immer auf den unmittelbarsten, dringlichsten Bedürfnissen der Menschen lag und nicht halt auf den großen politischen Debatten.
Ja, zumindest solange das Haus dann auch Matratzen hat, die bequem sind.
Genau.
Wenn man das so sagen kann, nein, ich möchte sie jetzt gar nicht kritisieren. Wir wissen ja auch gar nicht, was davon jetzt stimmte von der Kritik, sag ich mal. Aber ja, reichte das Ganze dann nicht aus, um zu helfen?
Eigentlich hätte es ausreichen müssen, aber es gibt tatsächlich eine Studie von drei Forschern der Universität von Montreal und Ottawa in Kanada von 2013, die zu dem Schluss kam, dass die Spendeneinnahmen weniger transparent verwaltet wurden, als man eigentlich sich erhofft hat. Da stellt sich nämlich die Frage, wo Millionen von gespendeten Dollar geblieben sein sollen. Also die Studie bezweifelt, dass der Ruf Mutter Teresa als selbstlose Retterin der Armen den Tatsachen entsprochen hat und behauptet, er sei Folge einer bewusst gesteuerten Öffentlichkeitskampagne der Kirche gewesen.
Das ist ein harter Vorwurf.
Mhm. Für die Spendengelder hat sie aber auch nochmal Kritik bekommen, denn sie soll sie von jedem angenommen haben, der sie angeboten hat. Also ihr wurde auch vorgeworfen, Geld aus fragwürdigen Quellen anzunehmen, wie etwa beispielsweise von dem Bankier Keating, der in den 1980er Jahren eine zentrale Figur der sogenannten Savings and Loan Krise in den USA war.
Was genau war das Zentrum dieser Krise? Mir sagt das gar nicht so viel, ehrlich gesagt.
Mir hat das auch nichts gesagt. Das musste ich auch einmal recherchieren. Also es soll sich dabei wohl um eine Finanzkrise gehandelt haben, bei der viele Banken aufgrund von riskanter Investition und Betrug zahlungsunfähig wurden, was halt natürlich ein Riesenproblem ist.
Mhm.
Und Keating wurde 1992 wegen illegaler Geschäftspraktiken und Betrug angeklagt. Und Mutter Teresa hat einen Unterstützungsbrief ans Gericht gesendet, um ihn zu loben und gleichzeitig deutlich zu machen, dass sie nichts über betriebswirtschaftliche Dinge wusste.
Oh krass, okay. Also die Liste mit Kritik wird länger.
Mhm.
Gibt's noch mehr? Ich traue mich fast gar nicht noch zu fragen.
Ja, es gibt tatsächlich noch mehr. Denn obwohl Teresa immer behauptet hat, politisch neutral zu sein, trat sie 1995, also 3 Jahre nach dem Fauxpas mit dem Gericht, in Irland öffentlich gegen die geplante Abschaffung des Scheidungsverbots auf. Sie hat sich gegen die Abschaffung dieses Verbots ausgesprochen, weil sie sehr streng gegen Scheidung in der Ehe war. Die Abstimmung gewann die Pro-Seite nur ganz knapp. Gleichzeitig war sie auch entschieden gegen Abtreibung. Dazu sagte sie einmal, ich habe nie bei irgendjemandem darum gebettelt, meine Kinder aufzunehmen. Also nicht ihre biologischen Kinder, sondern die Kinder, die sie halt quasi, also ihre Kinder, die Leute, die sie auf der Straße eingesammelt hat. Es hat doch immer einen Teller Reis gegeben, ein Glas Milch. Wenn wir selbst das Recht zu leben haben, dann hat auch dieses kleine Kind das Recht zu leben. Sehen Sie dieses Licht, sehen Sie die Augen voller Leben, herrlichem Leben. Dasselbe Leben von derselben liebenden Hand Gottes geschaffen. Wir wissen nicht, was die Zukunft für dieses Kind bringt. Vielleicht wird es ihm einmal ein großer Heiliger. Für Teresa war klar, jedes Leben ist kostbar und verdient Schutz. Was natürlich aus feministischer Sicht nicht so ganz, ich sag mal, woke ist.
Ja, jedes Leben ist kostbar und verdient Schutz, nur nicht das der schwangeren Frau, die sich für eine Abtreibung entscheidet? Oder wie kann man diese Ansicht verstehen?
Ja, es ist halt hier wichtig zu sagen, dass halt eine Abtreibung auch ein gesundheitliches Recht ist, das eine Person mit Uterus hat, und manchmal ist es halt auch einfach lebensnotwendig, eine Abtreibung zu haben. Oder es kann halt auch einfach eine persönliche Entscheidung sein, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, absolut. Also stimme ich voll zu. Es ist halt auch ein unglaublich großes Thema, eine sehr große Debatte. Es gibt gesundheitliche Gründe, es gibt persönliche Gründe, private Gründe, die eigentlich auch niemanden was angehen. Aber dieses Thema ist ein sehr großes Thema und wäre wahrscheinlich genug Info für eine eigene Podcast-Reihe, sag ich mal.
Vielleicht gibt es ja mal einen Infopost dazu.
Ja, zum Beispiel. Aber lass uns deswegen hier nochmal zurück zu den großen Dingen gehen, die Teresa geschafft hat. Du hattest vorhin davon was erwähnt, dass sie ihren eigenen Orden gegründet hat. Vielleicht kannst du uns dazu ja noch mal mehr erzählen.
Ja, das war nämlich tatsächlich ein Riesenschritt in ihrem Leben, denn 1950 hat sie den Orden Missionarinnen der Nächstenliebe gegründet. Die Regeln sollen wohl ganz streng gewesen sein. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Und ein ganz großer Punkt, der den Orden von anderen unterscheiden sollte, das vierte Gelübde, also den Dienst an den Ärmsten der Armen. Der Orden wuchs unglaublich schnell. Nicht, weil es bequem da war, dort zu leben, sondern weil alles klar und eindeutig geregelt war, weil alles klar strukturiert war. Die Missionarinnen der Nächstenliebe kümmerten sich, wie Therese es vorher auch gemacht hatte, um Sterbende, Waisen, Obdachlose, Kranke und ganz besonders um Leprakranke. Später erhielt die Gemeinschaft sogar die offizielle päpstliche Anerkennung. Heute gehören den Missionarinnen über 3000 Ordensschwestern und mehr als 500 Ordensbrüder an, verteilt auf 710 Häusern in 133 Ländern.
Krass, das habe ich nicht gedacht.
Das ist wirklich Wahnsinn. Die erste Niederlassung der Missionarinnen in Deutschland wurde 1979 in Essen gegründet, also gar nicht mal so weit weg von uns. In den folgenden Jahren entstanden dann weitere Häuser, unter anderem in Berlin-Kreuzberg, Chemnitz, Mannheim, Hamburg, München und Frankfurt am Main.
Oha.
Und ihr Engagement brachte Therese zahlreiche Auszeichnungen ein. 1978 hat sie beispielsweise den Balzan-Preis für Humanität, Frieden und Brüderlichkeit unter den Völkern erhalten und 1979 ist der Friedensnobelpreis gefolgt, eine der absolut höchsten internationalen Anerkennungen für Friedensarbeit. Aber in ihrer Rede zum Friedensnobelpreis hat sie noch einmal deutlich gemacht, wofür sie kämpft. Und sie bezeichnet da nochmal die Abtreibung als den, in Anführungszeichen, größten Zerstörer des Friedens. Für Theresa war klar, Frieden beginnt bei der Würde des einzelnen Menschen und bei jedem einzelnen Leben. Egal wie klein.
Ja, ich wüsste dann noch ein paar größere Zerstörer des Friedens, aber
das würde ich jetzt gut. Also die Aussage von ihr würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben. Aber weiter geht's.
Ja, scheint problematisch gewesen zu sein. Die Rede hat doch bestimmt auch echt polarisiert, oder?
Ja, also vor allem diese Rede hat polarisiert, aber nicht nur das, weil sie hat nämlich die Afterparty übersprungen und das Geld, das ihr den Friedensnobelpreis eingebracht hat, das sind rund $192.000, inklusive, ich glaube, $5.000 waren es, als Eintritt quasi für die Party.
Boah.
Hat sie alles direkt zurück nach Kalkutta mitgenommen, um damit ihre Arbeit in den Slums zu unterstützen. Kein Prunk, kein Eigenprofit, alles soll an ihre eigene Mission gegangen sein.
Okay, das wäre dann ja wieder was Positives.
Das wäre was Positives.
Ein Wechselbad der Gefühle heute hier.
Sie hat alles mitgebracht.
Absolut. Was passierte denn dann noch mit ihr?
Also kurz nach dieser Preisverleihung wurde ihr dann offiziell der Name Mutter Theresa zugeteilt. Vorher nannten sie viele Leute einfach Schwester Theresa, wie Nonnen auch untereinander sich nennen würden. Der Name zeigt, dass sie nun als spirituelle Mutter für all die Menschen galt, die sie betreut haben soll. Von da an reiste sie weiter, gründete neue Häuser, kümmerte sich weiterhin um Waisen, Sterbende, Kranke und baute ihren Orden immer weiter aus. Und sie wurde immer mehr zum Symbol für Hingabe an die Ärmsten der Armen. Wenn wir dem glauben, was halt natürlich das Gute an ihr sein soll und jetzt nicht unbedingt die Kritik.
Mhm. Und was ist dann in ihren letzten Lebensjahren passiert? Das ist ja, wie wir gelernt haben, noch gar nicht so lange her, kurz vor unserer Geburt.
Da gibt es etwas, das viele gar nicht kennen, die Briefe, die ich vorhin schon erwähnt habe und viele Tagebucheinträge. Denn nach ihrem Tod wurden sie das erste Mal veröffentlicht und plötzlich sieht man eine ganz andere Seite von ihr. Sie schreibt, dass sie sich über 50 Jahre lang innerlich von Gott verlassen gefühlt hat. Also so wie ich das vorhin schon beschrieben habe.
Mhm.
Also sie spricht immer wieder von dieser Dunkelheit, von der Leere, von Zweifeln und Sätze wie, ich zitiere wieder, in mir ist nur Dunkelheit, tauchen immer und immer, immer wieder auf in diesen Briefen und in diesen Einträgen, die sie gemacht hat. Sie fühlt sich jahrelang innerlich leer, sie fühlt sich einsam, als sei Gott sehr weit weg von ihr, obwohl sie nach außen hin so unerschütterlich gewirkt hat, also so in Frieden auch mit dem, wofür sie steht und wofür sie arbeiten möchte. Also diese Gefühle, die wir vorhin schon gesprochen haben, haben sie einfach nicht mehr verlassen. Und sie muss erleben, wie sich diese Symptome ihrer, wie wir es jetzt wissen, Depression ohne fachgerechte Therapie immer weiter verschlimmern.
Das klingt auch echt nicht leicht, aber sie hat ja trotzdem weitergemacht, oder?
Ja, also so wie man das jetzt beobachten konnte oder wie man das jetzt analysieren konnte, ist sie an dieser seelischen Belastung nicht zerbrochen, also die seelische Belastung der Depression, sondern arbeitet mit einer, so habe ich es gelesen, eisernen Selbstdisziplin weiter für das, wofür sie steht, weil sie sich entschieden hat, weiter zu lieben. Jeden Tag. Für die Menschen in den Slums, die niemand sehen wollte. Nicht aus Gefühl, sondern aus Entscheidung. Es ist diese bewusste, radikale Haltung, trotz innerer Dunkelheit anderen Licht zu bringen.
Und du hast ja schon gesagt, 1997 ist sie verstorben. Wie ist sie verstorben?
Genau, 1997 ist sie in Kalkutta verstorben. Da war sie 87 Jahre alt, also auch nicht mehr die Jüngste. Sie war schon lange gesundheitlich angeschlagen. Natürlich hat auch die seelische Belastung deutlich was mit ihr gemacht. Sie hatte Herzprobleme, sie hatte eine Lungenentzündung und allgemein einfach die Schwäche im Alter. Also keine dramatischen Umstände, unter denen sie gestorben ist, sondern ihr Körper hat einfach aufgegeben.
Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Persönlichkeit wie sie wahrscheinlich kein normales Standardbegräbnis bekommen hat, oder?
Ja, da liegst du auch ganz richtig. Sie bekommt nämlich ein Staatsbegräbnis. Und das war ein riesiges Ereignis. Also die indische Regierung würdigt damit ihren Einsatz für die Ärmsten. Eine Anerkennung, wie sie selten für so einen Menschen, für so einen religiösen Menschen außerhalb der Politik vergeben wird. Tausende Menschen haben teilgenommen, die Straßen von Kalkutta waren voll, viele weinten und haben ihr Respekt gezollt, weil sie war für Indien nicht nur eine religiöse Figur, sondern ein Symbol für Mitmenschlichkeit, die über Grenzen, Religion und Herkunft hinausging.
Und das war dann das Ende von Theresas Geschichte?
Nee, überhaupt nicht, weil du meintest auch selbst schon am Anfang, dass du von ihr weißt, dass sie heilig sein sollte.
Also stimmt.
Muss da ja noch was kommen. Das war sie nämlich auch, denn 2016 wurde sie heilig gesprochen, also fast 19 Jahre nach ihrem Tod. Papst Franziskus war derjenige, der sie damals zur Heiligen ernannt hat. Das passiert auch nicht über Nacht. Zuerst muss geprüft werden, ob jemand ein Leben außergewöhnlicher Tugend geführt hat. Dann müssen auch Wunder nachgewiesen werden. Im Fall von Mutter Teresa gab es Berichte über geheilte Kranke, die der Kirche als Wunder gegelten hatten. Sie wurde also offiziell heilig anerkannt und das war eine der weltweit größten Heiligsprechungen der letzten Jahrzehnte mit wow. Tausenden Gläubigen, die nach Rom gekommen sind, um zuzuschauen.
Oh wow, okay. Also ich merke auf jeden Fall, wie sehr sich mein Bild von ihr in dieser Folge ja verändert und vor allem auch erweitert hat.
Ja, und genau das ist halt der Punkt. Also sie war wirklich keine sanfte Heilige, keine Figur, bei der alles leicht und schön war und wir mit allem zustimmen können. Sie war ziemlich streng und wohl auch ziemlich radikal darin, das durchzusetzen, wofür sie stand. Und da hat sie sich wohl auch nicht von der Kritik unterkriegen lassen und auch nicht von ihren eigenen Zweifeln. Und vielleicht liegt genau darin ihre Provokation, dass echte Liebe manchmal unbequem ist, dass sie auch Schmerz, Zweifel und Unsicherheit aushalten muss, was aber noch lange nicht heißt, dass ich persönlich mit allem zustimmen würde, was sie da gesagt hat.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Es klingt, als würde sie uns quasi herausfordern, unsere eigene Komfortzone zu verlassen.
Ja, genau. Es geht darum zu handeln, mitten im Leben, mit offenen Augen und einem Herzen, das nicht wegschaut, was aber auch offen für medizinische Hilfe ist.
Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort, Sarah. Und mehr möchte ich da auch gar nicht mehr hinzufügen. Vielen Dank, dass du mir heute so viel zu Mutter Teresa erzählt hast. Es war wirklich interessant, so viel Neues auch zu lernen. Und falls ihr da draußen mehr über die tollen und teilweise auch nicht so tollen Frauen erfahren wollt, über die wir hier in jeder Folge sprechen, oder wenn ihr uns einfach auf Instagram folgen wollt, dann schaut euch doch mal Frauensachen-Podcast an. Wir hören uns nämlich dann beim nächsten Mal wieder.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.